Erschreckend. Ungeheuer. Geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
Unser neuer Gast ist ein Küchenmonster. Marc Wiefel ist Marketingchef von Neff, der High-End-Küchenbrand aus dem Hause BSH. Und damit ein erstklassiger Content-Marketer. Was Marc und sein Team da alles auf die Beine stellen und welche knallharten KPIs sie anwenden, das und mehr erzählt er Host Dirk Benninghoff in der neuen Ausgabe der Monsters of Content Marketing. Herzlich willkommen, Marc Wiefel.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Ja, hallo Marc. Schön, dass du unser Gast bist heute. Wo erwischen wir dich?
In München, Dirk. Hallo, freut mich, dich zu sehen.
Wunderbar. Ich sitze heute mal in Hamburg in der Zentrale, also in der per Video München-Hamburg verbunden. Alles klar, schießen wir los. Wir haben Momentum im Gespräch, weil ihr im Herbst, und da kann man vielleicht schon mal über KPIs und erste Bilanz sprechen, die größte Produktkampagne in der Neff-Geschichte ausgerollt habt. Open for Character nennt sie sich mit, kann ich hier ganz unbescheiden sagen, der freundlichen Unterstützung der Kollegen von Philipp und Kontje. Das Ganze produziert. Was steckt hinter Open for Character und wie habt ihr das Ganze inszeniert?
Vielleicht noch ein ganz kurzer Rückblick, denn 2014 haben wir auch mit Philipp und Kontje eine große Kampagne gemacht. Das war auch damals der größte Launch. Das hat sich jetzt nochmal getoppt letztes Jahr aufgrund der Menge der Produkte, die jetzt neu kamen. Und da wollte ich noch kurz mal loswerden, weil das war wirklich, muss ich sagen, ein Turning Point für Neff in diesem Konzern, weil wir da einen Stil gefunden haben, der uns wirklich, zumindest mal im Markenportfolio, wirklich stark differenziert hat und eine unheimliche Aufmerksamkeit auch intern gebracht. Und das ist für uns als drittgrößte Marke im Konzern ohnehin extrem wichtig, auch die interne Wirkung, aber auch die externe im Handel. Das wollte ich nochmal sagen. Das heißt, wir hatten im Prinzip im letzten Jahr nochmal genau die gleiche Aufgabenstellung mit einem breiteren Sortiment. Und Open for Character hat insofern thematisch jetzt eine andere Richtung gehabt, weil wir damals immer sehr stark auf das Thema Cooking Enthusiast gegangen sind und jetzt im letzten Jahr sehr stark aufs Thema Design. Es gibt da die Möglichkeit, unter verschiedenen Farben auszuwählen und dann seinen Backofen, sein Kochfeld, seine Haube entsprechend mit den Farben neu auszustatten. Und daher auch das Thema Open for Character ist gleich Individualisierung der Küche.
Gehen wir nochmal kurz zurück, bevor wir auf Open for Character kommen. 2014, besonderen Stil habt ihr gefunden. Genau. Da hast du gesagt, unsere Kollegen gemeinsam mit euch. Wie würdest du den beschreiben? Was ist dieser besondere Stil?
Also ich glaube, das ist in erster Linie mal eine ganz ehrliche Kommunikation schon gewesen. Das war nicht der Versuch, mit einer kleinen Marke irgendwie ein Bild aufzubauen, was eigentlich gar nicht uns entspricht. Ich glaube, das war der Kern. Das hat natürlich auch im Markt viel ausgelöst, weil wir natürlich eigentlich auch hauptsächlich mit maximal mittelständischen Kunden arbeiten, die natürlich auch down to earth sind, die eine sehr authentische Art haben. Sie war also, die hat eigentlich genau ins Schwarze getroffen. Und interessanterweise auch, wie gesagt, intern selbst Siemens-Kollegen, die ja dann eine völlig andere Position auch im nicht nur für ihre Aufgabe, sondern auch in ihrem täglichen Leben letzten Endes haben. Sie waren auch Anhänger dieses Bildstils. Ja, und das muss ich nochmal sagen, das hat auch dazu geführt, dass wir mittlerweile, glaube ich, über 10 Jahre mit Philipp und Kontje zusammenarbeiten, weil es ein absolutes Erfolgsrezept ist. Weil auch gerade Philipp und Kontje aus meiner Sicht zwar auch jetzt in die AI-Welt rein muss, wir hatten es ja gerade kurz besprochen, aber trotzdem eigentlich eine unheimliche Qualifikation für Literatur hat. Literatur sieht auch immer einfach top aus. Auch erst für das Magazin Ingredient, da haben wir auch mehrere Preise gewonnen in der Vergangenheit.
Kommen wir noch zu? Will ich eigentlich gar nicht bremsen, aber natürlich gerne, was die Kollegen da Tolles machen. Kann ja nur alles unterstreichen. Kommen wir ja, aber trotzdem zurück zu Open for Character, um das so ein bisschen anfassbarer zu machen. Ihr habt da mit Protagonisten eure Produkte inszeniert. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, damit die Leute, die es nicht kennen, die wenigen, sich das vorstellen können?
Ja, guter Punkt. Ist auch wieder eine Verbindung zu 2014, denn das war auch Teil, das habe ich jetzt ehrlich gesagt fast vergessen. Authentizität hat schon 2014 angefangen, dadurch, dass wir halt auch echte Leute von der Straße, ich nenne es mal so, rekrutiert haben. Die Leute, die das wirklich tun, also Leute, die jetzt wirklich Bücher schreiben und irgendwie einen Hang zu besonderen Rezepten haben oder Leute, die malen und die Kreativität zum Beispiel ins Kochen bringen. Und in diesem Fall Open for Character waren das Leute, die eben genau diesen Beruf ausgeübt haben, selbst im richtigen Leben. Wir hatten einen Designer, einen Innenarchitekten, eine Designerin aus Berlin. Natürlich außergewöhnlichere Charaktere. Die sehen jetzt nicht so aus, als würden die, oder die laufen jetzt einem nicht jeden Tag beim Weg, aber das Thema Authentizität auch nochmal neu interpretiert. Und was jetzt auch den Auftritt an sich angeht, haben wir natürlich nach einer relativ langen Strecke aus 2014 auch uns ein bisschen, sage ich mal, aus so einer etwas provokanteren Ecke in eine etwas, sage ich mal, nicht contemporary. Also wir haben, wie würde ich das jetzt ausdrücken, sag es jetzt einfach, Marc. Ich würde sagen, wir sind älter geworden, sage ich mal. Älter sind wir geworden. Die Leute sind ein bisschen gesetzter. Die
gefälliger?
Man traut ihnen, gefälliger nicht, aber älter im Sinne von, man nimmt den Charakteren teilweise auch ab, dass sie sich wirklich eine Küche kaufen können. Also wenn ich da zurückdenke, hatten wir einen sehr authentischen Maler, wo ich niemals glauben würde, dass er sich jemals eine Küche kaufen wird. Ich weiß nicht, ob das socially correct ist, aber von daher, wir sind älter geworden, die Leute sind gesetzter, die sind auch im Durchschnitt alle ein bisschen älter, die sind im wahren Beruf, die sind auch erfolgreich und von daher ist das so ein bisschen so eine Etage hochgegangen.
Und das Provokante, bestand das darin, sag ich mal, den Mann, die Frau von der Straße mit High-End-Produkten von Neff zu kombinieren oder was war das Provokante der 2014er, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen?
Ja, provokant erstmal aus der Perspektive dieses Unternehmens. Also wir haben ja in einer uralten DDR-Münzfabrik in Berlin gedreht. Da war nicht so, wie man sich das hier vorstellt, wenn du jetzt mal an Bosch und Siemens Werbung denkst, das ist alles immer sehr, sehr gestaged und sehr, sehr perfekt. Man versucht, das Produkt in einem perfekten Umfeld darzustellen und wir haben im Prinzip das Umgekehrte gemacht. Das war für uns intern sicherlich mehr revolutionär, vielleicht irgendwie nach draußen. Aber was wir auch, glaube ich, extrem, das würde ich sagen, das war richtig top, muss ich sagen, wir haben das Thema Food-Inszenierung, das ist ja unser Thema, Kochen, Food. Das Thema Food-Inszenierung muss ich einfach sagen, der Kollege ist Christoph Himmel, das war ein Selbstständiger. Also ich weiß gar nicht, wie man sowas sich im Kopf ausdenken kann, aber er schafft das, eine Food-Inszenierung darzustellen, die wie ein Kunstwerk aussieht, die Dinge einfach umdreht, verschiebt, die das völlig ungewöhnlich macht. Insofern war das jetzt auch nicht jedermanns Sache. Also wir hatten es damals getestet, die Kampagne, es gab so mehr oder weniger 50% haben sie geliebt und 50% haben sie eigentlich abgelehnt. Also eine sehr spitze Kampagne. Dieses Mal haben wir sie nicht getestet in der Breite, aber ich würde mal sagen, die ist ein bisschen demokratischer, die trifft mehr Leute, die holt mehr Leute ab, aber vielleicht nicht eben den Kern.
Um es mal zusammenzufassen, du hast ja schon gesagt, es sind Kreative. Die Kreative bringen einmal kreativen Glamour in die Küche. So würde ich es mal bündeln. Was war bei der Auswahl sonst noch wichtig? Wer taugte dazu, euch Neff entsprechend zu inszenieren? War, außer der Kreativität, was muss er ausstrahlen oder sie ausstrahlen, um Open for Character dabei zu sein?
Also der erste Punkt ist tatsächlich das authentische Leben dieses Berufes. Das war der Startpunkt. Dann hatten wir natürlich einige Runden gedreht. Es gab eine Menge Auswahl. Wir haben natürlich schon versucht, dass das jetzt nicht so, dass sie auch ein bisschen ungewöhnlich aussehen von ihrem ganzen Lebensstil. Ungewöhnlich sind, sich auch für spezifische Themen interessieren. Also nicht so Mainstream. Das ist auch einer unserer, das ist eigentlich das Buzzword überhaupt in unserer gesamten Marketing, in unserer gesamten Markenpositionierung. Wir suchen halt Leute, die abseits des Mainstreams sind. Die versuchen, ja, sich in einer spezifischen Ecke auszuleben. Und das macht die Sache auch so interessant, weil das eben für den Mainstreamer super interessant ist zu sehen, was andere Leute so in ihrer Freizeit anstellen und in ihrem Beruf.
Ich würde aber mutmaßen, dass da eher eine urbane Zielgruppe angesprochen wird, oder? Weil die Charaktere urban anmuten.
Richtig. Ne? Richtig, das zeigt auch die Marktforschung. Was die Marktforschung interessanterweise auch zeigt, ist, die Zielgruppen verschieben sich natürlich, aber die haben sich jetzt im Zeitraum von ungefähr 8 Jahren, jetzt was uns angeht als Hausgeräteindustrie, schon sehr stark in Richtung Individualität verschoben. Also das ist ja auch unsere Zielgruppe, das daher auch die Charaktere und die Ungewöhnlichkeit der Charaktere und diese Zielgruppe hat sich um 100% vergrößert, während die klassischen Zielgruppen, die so Richtung Zuverlässigkeit, Qualität sich orientieren, deutlich geschrumpft sind. Vielleicht kann man das auch so interpretieren, dass man heutzutage vielleicht davon ausgeht, dass wenn man ein Markengerät kauft, dass das eine gewisse Qualität hat. Das kann auch der Grund sein. Uns kommt es natürlich zugute, auch wiederum in unserem Portfolio eine Marke zu haben, die also mitten auf dieser extrem stark wachsenden Zielgruppe sitzt. Und zusätzlich ist es auch eine Zielgruppe, die sich extrem verjüngt hat. Also der Anteil in dieser Zielgruppe der Leute bis 35 Jahre ist schon sehr hoch. Und wir wollen natürlich auch sehen, wie wir das mit den anderen Marken in gewisser Weise covern dann.
Kann man den klassischen Neff-Käufer, Käuferin, wie kannst du den zusammenfassen? Außer urban?
Also urban, richtig. Urban, das ist ein Typ, der zum Beispiel, bleibt mir beim Thema Food, der, wenn er am Wochenende einkauft, wahrscheinlich im Edeka vielleicht irgendwas kauft, um das zu ergänzen, weil es das eben woanders nicht gibt, der aber möglicherweise eher auf den Wochenmarkt geht und auch gerne ausprobiert, der nicht immer das Gleiche kauft, sondern versucht, tatsächlich was anderes zu finden. Ich glaube, der lässt sich sehr stark inspirieren, auch von von außergewöhnlichen Rezepten. Es geht auch nicht nur ums Essen, sondern es geht auch darum, wie man es sozusagen vorbereitet, wie man seine Gäste überraschen kann. Wir haben ja auch
geselliger Typ, der gerne
einen. Sehr geselliger Typ. Also der heißt bei uns, das ist ein ziemlicher Zungenbrecher, der Sociable Individualist. Also ist irgendwie, hört sich fast wie ein Widerspruch an. Ist nicht das geschickteste Wording, würde ich sagen. Also es geht um Individualisten, die aber gerne trotzdem sehr gerne sich mit Leuten austauschen, mit denen kochen, mit denen, was ich nicht, in Urlaub fahren. Also ja, hört sich ein bisschen widersprüchlich an. Aber das ist die Zielgruppe und der Name der Zielgruppe, Sociable, ist definitiv der Kern.
Auf welchen Kanälen wurden und werden die Charaktere ausgespielt? Ich habe gesehen, bei Instagram schien mir das eher beiläufig, auf LinkedIn präsenter zu sein, was mich überrascht hat. Oder war die Wahrnehmung da falsch? Wie ist eure Strategie da?
Also deine Wahrnehmung ist vielleicht selektiv und damit nicht falsch. Wir nutzen LinkedIn für uns auch, um den Handel zu erreichen. Also wir streuen das gezielt an mittelständische Händler, das kann man ja alles ausspielen, um da irgendwo auch den Kanal zu nutzen. Ansonsten haben wir das Gesamtportfolio Pinterest, Instagram, Facebook, wobei wir Facebook eher auch nicht mehr so im Fokus haben, weil man zwar viel Reichweite generieren kann, aber wenig Engagement. Und YouTube natürlich. Was wir allerdings jetzt seit letztem Jahr ganz massiv verstärkt machen, ist Drive-to-Store-Kampagnen. Also wir versuchen ganz lokalisiert über Google zum Beispiel eine Region zu segmentieren in In-Market und Nicht-In-Market-Konsumenten. Also fokussieren uns wirklich nur auf die Leute, die uns sozusagen über Google Signale senden, dass sie gerade sich mit dem Kauf eines Hausgeräts beschäftigen, und machen das in Kooperation mit Händlern. Also Beispiel, wir würden jetzt einfach einen guten etablierten Küchenhändler, mit dem wir eine sehr gute lange Geschäftsbeziehung haben, würden ihm sozusagen über so eine lokalisierte Drive-to-Store-Kampagne die Kunden in das Studio schicken, die eben gerade am Kaufen sind, und würden sozusagen auch die jetzt, ja, wie weißt du ja auch, seit letztem Jahr ist ja die Nachfrage leider stark eingebrochen, zumindest mal die adressieren, die überhaupt noch was kaufen. Also ein reiner Effizienzansatz. Natürlich muss man sagen, klar, also die Kampagne hat eine gewisse Visibilität, aber das Ziel der Kampagne ist nicht Awareness, sondern Conversion. Und auch unsere Erfahrung ist auch, dass das sehr gut funktioniert. Im Küchenfachhandel ist es ein bisschen schwieriger, weil die Leute ja nicht sofort eine Küche kaufen, wenn sie eine Anzeige sehen. Im Ersatzbedarf, wenn du jetzt zum Beispiel eine Waschmaschine nimmst und du findest Leute, die sich gerade damit beschäftigen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, die zu konvertieren zu einem ausgewählten Händler. Möglicherweise im Küchenfachhandel auch, aber wir können es halt nicht messen, weil das möglicherweise sich eine Zeitverzug von 2, 3, 4, 5 Wochen ergibt, bis er sich dann zu dem Küchenfachhändler begibt. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Tool, um beides zu tun, eine Kampagne sichtbar zu machen und gleichzeitig aber zu konvertieren.
Okay, also knallhartes KPI, Conversion, Verkauf durch die Kampagne, durch die Nachfrageschwäche, werden die KPIs ein bisschen torpediert, würde ich jetzt mal mutmaßen, oder?
Werden sie, ja, aber nur teilweise. Wir haben im Prinzip im Vergleich zu Bosch und Siemens eine andere Strategie, weil wir haben jetzt jahrelang versucht, ein Mediabudget hier dem Vorstand aus den Rippen zu schneiden, sage ich mal so salopp, und haben dann über eine parallele oder eine Alternativstrategie nachgedacht, nämlich das zu lassen und uns jetzt einfach nur noch auf First Choice zu fokussieren. Also wir, wenn wir was machen, freuen wir uns über Awareness, aber unser Ziel ist immer First Choice. Das heißt, wir waren ohnehin schon in dieser Richtung unterwegs, weil wir einfach, denke ich, von unserem Brand-Funnel, unserer Marken-Awareness relativ weit entfernt sind von dem, was relevant wäre, um einen wirklich zu erreichen, und deshalb auch uns sehr stark auf Trade-Marketing fokussieren, also den Händler für uns versuchen zu gewinnen. Damit auch Drive-to-Store natürlich wiederum ein sinnvolles Tool, um zu sagen, hey, wir sind dein Partner, wir helfen dir, dein Geschäft mit Kunden zu füllen, und sozusagen das, wenn du so willst, das späte Brand-Awareness auszuspielen, nämlich dann, wenn der Kauf stattfindet. Und im Küchenfachhandel ist es auch so, dass 90% aller Leute, variiert in Europa, aber in Deutschland zum Beispiel, 90% aller Leute am Ende immer zum Küchenfachhändler gehen. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich im Küchenfachhandel eine gute Position zu haben. Auch, und wir haben halt uns das Thema Loyalität im Handel ausgesucht und arbeiten daran, möglichst viele Net-Fans im Handel zu generieren. Genau, also das trifft uns jetzt nicht so ganz so stark. Aber natürlich in der Visibilität der Kampagne hat das einen Einfluss. Also wir nutzen eigentlich hauptsächlich Social Media, um mit dem Endgebraucher zu kommunizieren. Und ansonsten fokussieren wir uns auf Trade Marketing.
Kleine Nachfrage noch, hoffentlich gestattet, zum Operativen, abseits vom Marketing, was ja ein bisschen schwierig ist. Wie ist das bei euch? Ich kann mir vorstellen, dass in erster Linie Neubauten, neu gebaute Häuser, Wohnungen für euch, die Besitzer von denen, die Bauherren, Zielgruppe sind, oder? Ja. Da muss ja so Nachrichten, die wir immer lesen, von wegen Wohnungsbau kommt nicht hinterher, Hausbaukrise etc. da schlagt ihr doch die Hände über den Kopf zusammen. Oder gibt es auch Leute, die, ist das durchaus eine große Zielgruppe, die einfach austauscht die Küche und dann mal neu kauft?
Also wir haben mit der Marke Gaggenau natürlich eine Markenportfolio, die mit sowas eigentlich gar kein Problem hat, weil die Leute, die in dem Segment unterwegs sind, die sind, glaube ich, von der Krise nicht wirklich betroffen, also im Sinne ihres Cashflows. Aber so die breite Mitte, das merkt man schon extrem. Die Leute ziehen zurück. Jetzt ist eine Küche auch fast so teuer wie ein Auto oder möglicherweise teurer als ein Auto. Mhm. In dem Segment jetzt nicht. Aber ich sag mal, in einem mittleren Segment liegen wir vielleicht bei 15.000 Euro. Das ist ja immerhin eine Zahl, wenn ich eine komplette Küche kaufe. Aber die letzte Marktforschung zeigt, die ist jetzt 3 Monate alt. Das insbesondere, das hat mich auch sehr überrascht, weil ich schon deinem Gedanken folgen würde, prinzipiell. Dass ein extrem hoher Anteil, nämlich 50% im Markt nach Renovierung sucht. Also sie wollen ihre Küche in irgendeiner Form verbessern. Das ist auch eine große Chance. Der Küchenfachhandel ist da eigentlich nicht vorbereitet, weil der verkauft eben nur ganze oder gar keine Küchen. Das hat mich überrascht. Das ist ein Feld und das ist wahrscheinlich auch die logische Konsequenz aus dieser Nachfragekrise, die durch die Immobilienkrise ausgelöst ist, dass halt eben ja, viele Leute letzten Endes lieber mal drüber nachdenken, ob sie sich vielleicht eine neue Arbeitsplatte kaufen oder vielleicht die Fronten austauschen oder ob es nur die Geräte sind. Und da gibt es schon noch eine große Nachfrage, ja.
Kommen wir mal zu einem zweiten Neff-Baby im Marketing, Content Marketing. Du hast es schon angesprochen, da muss ich die bremsen. Und kommen wir jetzt zu Ingredient. The Ingredient ist, also die Zutat zu Deutsch, ist eure, kann man sagen, aus meiner Sicht, die Content-Marketing-Plattform. Der Nukleus des Ganzen ist ein sehr hochwertiges, gedrucktes Magazin. Haben wir mittlerweile selten in der Corporate-Welt, dass wirklich noch Zeit, Muße und Geld geopfert wird, geopfert in Anführungsstrichen, für wirklich sehr hochwertiges Design auch und Stories, aufwendig inszenierte Rezepte, People-Geschichten, aber auch mal besondere Stories. Zum Beispiel, was mich sehr überzeugt hat, war eine Story über Veganer einer Metal-Szene oder Gemüseanbau der South LA Neighborhoods retten soll. Also will ich starke Magazingeschichten, wie sie auch in kommerziell verkauften Magazinen stattfinden könnten oder mal stattgefunden haben. Was ist das Konzept dahinter, wenn man es zusammenfasst?
Also das Konzept ist noch älter als die Kampagne in 2014. Also man sieht, bewährt hält sich dann auch eine ganze Weile. Die Idee damals war eben eigentlich auch genau die gleiche, sozusagen als eine Art CRM-Ansatz. Also dass man sozusagen permanent Content Leuten ausspielt, die möglicherweise auch nicht im Küchenkauf sind, um sich da irgendwo eine Fan-Community zu bauen. Damals war natürlich das Thema online nicht so wahnsinnig stark verbreitet. Damals war es natürlich auch damals schon schwierig, irgendwie das in die Fläche zu kriegen, was natürlich teuer ist, so ein Magazin zu produzieren und ich glaube auch irgendwie ein Liebhaberstück ist. Wir haben es jetzt mittlerweile sehr stark online. Wir haben aber auch noch mal eins gemacht. Seit letztem Jahr haben wir angefangen, jetzt auch noch mal aus der Conversion-Perspektive Geräte ein bisschen stärker einzubauen. Also das Rezept, was eben vor einem Jahr noch extrem attraktiv aussah, auch eine gewisse Komplexität hatte, möglicherweise auch Zutaten, die man gar nicht bekommt in irgendeinem Dorf, in dem man eventuell wohnt. Das ein bisschen, ich nenne es mal, zu demokratisieren, ein bisschen einfacher zu machen, aber auch da Geräte ein bisschen stärker einzubauen. Also da ist jetzt nicht nur die Küche von Neff zu sehen, sondern man arbeitet jetzt halt auch mit dem Backofen. Ich mache jetzt die Tür auf, ich stelle das Ganze auf Ober-Unterhitze, jetzt 120 Grad, mache das 3 Stunden lang. Das ist schon, also es ist jetzt kein Tutorial, es ist auch keine Erklärvideo, aber es ist schon durchaus ein Video, wo man ein bisschen stärker die Features spüren kann. Das hatten wir damals nicht gemacht und die Gegenwart zeigt auch, dass das keinen großen Unterschied macht in der, sag ich mal, im Reach und auch im Engagement auf diesen Assets. Von daher war das eigentlich eine gute Entscheidung. Also wir sind ja schon ein bisschen einen Schritt wieder zurückgegangen in Richtung Produktverbindung.
Ja, also das wollte ich gerade fragen. Open for Character, ist da nicht die Gefahr, deshalb gut, dass du betonst mit den Produkten, dass das Produkt dazu sehr eine Nebenrolle spielt? Habt ihr das so gesehen oder ist das nimmt man das gerne in Kauf für die Inszenierung der Zielgruppe?
Die Frage, also ich würde sagen, ich glaube, der Eindruck entsteht, den hatten wir intern auch. Es waren ja 4 verschiedene große Features, die komplett neu kamen. Und das eine wirklich revolutionär neue, jetzt revolutionär, sind halt diese 4 Farben. Das ist jetzt nach außen betrachtet, sieht das nicht besonders komplex aus. Aber für eine Firma, die nicht auf Individualisierung getrimmt ist, ist das eine echte Herausforderung. Ich glaube, wir haben den Fokus sehr stark auf dieses Thema gesetzt, weil es so schwierig war zu inszenieren. Und darauf hat ja letztendlich die ganze Kampagne aufgebaut.
Was sind die anderen? Kannst du kurz die 4 Features mal zusammenfassen? Farben und?
Das waren einmal die Farben. Dann ein Feature, was ich persönlich echt gut finde. Das Twistpad kennst du vielleicht von dem, das ist ja schon der 5. Generation. Das ist so ein abnehmbarer Magnet, mit dem du das Kochfeld steuern kannst. Das hat viele Vorteile, auch wenn du Kinder hast und so, kannst du einfach weg irgendwo hinklippen. Mhm. Und du kannst das jetzt seit letztem Jahr mit deinem Backofen verbinden. Also du kannst genau dieses User-Interface auf deinen Full-Touch-Backofen stecken und dann adaptiert sich das gesamte Display-Anzeige auf dieses Twistpad und du kannst auch zwei davon einsetzen. Dann hast du zwei User-Interfaces und das Besondere, muss man sagen, oder warum haben wir das gemacht? Weil die Marktforschung auch ein interessantes Ergebnis damals brachte, nämlich es gibt 50% Leute, die gerne haptisch bedienen und es gibt 50% von Leuten, die gerne wischen, digital. Und somit haben wir jetzt beides vereint in ein Feature. Das ist aus meiner Sicht auch das große Ding. Das ist auch das spektakuläre Ding. Aber zu der Frage nochmal wegen dem Thema Produkt. Klar, wir haben ein bisschen viel uns auf die Farben konzentriert möglicherweise, weil es wie gesagt sehr schwierig ist, das auch rüberzubringen. Was ist da eigentlich der Konsumenten-Benefit und wie funktioniert das überhaupt und wie kann ich die nachkaufen, was kosten die und so weiter. Aber genau, du hast gesagt, nach den vieren, also Slide-In-Height, genau. Twistpad-Erneuerung, dann hast du die vier Farben. Und dann hast du noch Flex Control.
Ich koche mit der IKEA-Küche, von daher ist es für mich eine komplett andere Welt, ja.
Aber mit der IKEA-Küche faszinierend. Kannst du auch hervorragend kochen.
Gut. Kommen wir nochmal kurz zurück. Wir haben die Rolle der Produkte bei Ingredient im Vordergrund. Zu Ingredient nochmal die Frage. Bei Open for Character ganz klar Funnel Conversion, Drive to die Leute in die Stores holen, von Händlern in die Geschäfte, ja. Wo ist Ingredient da angesetzt? Auch da ist der Schritt zu Conversion ja nicht so weit, wenn ich dich richtig, im Digitalen zumindest, im Heft natürlich anders, im Digitalen, wenn ich dich richtig interpretiert habe.
Also vom Fokus findet das eigentlich hauptsächlich in diesem CJ, der CJ-Logo nach dem Kauf statt. Das ist eigentlich, also gerade die Rezeptthematik, das ist ja eigentlich ein Thema, was du jetzt insbesondere ausprobierst, wenn du gerade den Backofen gekauft hast. Und in der Inspirationsphase. Aber alles, was jetzt kurz vor Kauf ist, ist das eigentlich relativ irrelevant. Und wir nutzen das eher, um unsere Social Media Communities immer weiter zu erweitern. Also in den Kanälen Instagram, Facebook, Pinterest, durch diesen Always-On-Content die Leute bei der Stange zu halten.
Das ist für Käufer, das ist für Kunden schon, für NEF-Fans bereits eher Ingredient oder für NEF-Nutzer.
Wir sind offen für jeden, der es sehen will. Mhm. Aber ich glaube, dass es stark in Richtung Post-Purchase geht, weil ich mir vorstelle,
dass... Was heißt das? Wir müssen ab und zu mal englische Begriffe übersetzen. Ich bin da sehr zurückhaltend eingeschritten bisher, aber da muss ich mal nachfragen.
Seitdem die Consumer Journey Leute hier letztes Jahr eingefallen sind, reden wir jetzt alle nur noch über Post und Pre-Purchase und so weiter. Entschuldige.
Und nennen das auch noch CJ statt Consumer Journey.
Ja, das ist hier. Aber gut, jedes Unternehmen hat da so seine Nomenklatur. Ja. Egal mit wem du redest, versteht man erstmal nichts oder wenig. Genau, also Consumer Journey ist eigentlich das Prinzip, mit dem wir arbeiten. Ja. Consumer Journey fängt im Prinzip damit an, dass du, wie vorhin noch bei dem Drive-to-Store beschrieben hast, eine bestimmte Zielgruppe ansprichst und die aktivierst, indem du Content ausspielst. Und
so weit wollte ich auch gar nicht zurückgehen, das war nur eingeworfen. Okay. Das letzte, also die letzte Abkürzung. Genau, alles klar. Gut, haben wir das auch geklärt. Für Leute wie mich und für einige Zuhörer, Hörerinnen, die es auch interessiert hat oder es nicht wussten, was ist es? Gut, Damenfunnel. Dann kommen wir nochmal zur Produktinszenierung. Da ist aufgefallen, ich habe eben schon verschiedene Kanäle wie Instagram und LinkedIn angesprochen für Open for Character. Bei Instagram wenig Menschen, viel Produkte. Nun würde ich sagen, Instagram, ein menschlicher Kanal für mich auch in Anführungsstrichen. Warum seid ihr da zurückhaltend, was die Ausspielung oder war zurückhaltend, was die Ausspielung der Charaktere angeht?
Wir haben im Prinzip so eine Art. Wir würden jetzt die Kampagne in so eine Art Pyramide einteilen und sagen, die Spitze der Pyramide ist im Prinzip das Thema Brand Visibility, also Markensichtbarkeit oder auch Markenprägung. Also wofür steht die Marke? Wie sieht die aus? Wie fühlt die sich an? Und dann immer weiter runter natürlich zu Content mit diesen Charakteren im ganz klaren Produktkontext. Wir haben jetzt einfach letztes Jahr entschieden, dadurch, dass wir leider aufgrund der gesamten Rahmenbedingungen in den Märkten, und das betrifft eigentlich alle Märkte in Europa, wahrscheinlich sogar weltweit, wir sind stark in Europa, mussten uns leider ein bisschen von der Spitze trennen im Sinne von Spendings, weil wir uns echt auf das Thema Conversion fokussiert haben. Und daher ist das möglicherweise ein bisschen zu kurz gekommen. Und das ist auch das Ziel für dieses Jahr. Wir müssen einfach sehen, wie wir es schaffen, dass uns das zurückzuholen, was wir im Markt teilweise verlieren mussten. Wir haben auch nach wie vor keine besonders gute Liefersituation. Ist eigentlich kaum zu glauben, dass wir einen Nachfragerückgang haben und trotzdem auch noch nicht mal richtig liefern können. Aber das kommt noch hinzu.
Woran liegt das, wenn ich mal kurz fragen darf?
Das sehen wir auch bei anderen Herstellern. Da sind wir nicht der einzige Hersteller. Ich weiß nicht, ob ihr das aus der Presse gelesen habt. Es gibt ja einige nicht nur in der Hausgeräteindustrie, aber in der Hausindustrie auch, die jetzt sich neu aufstellen müssen, weil es halt eine sehr, 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 eine sehr krasse Situation ist, muss man ja sagen. Das gilt ja für ganz viele Branchen.
Kommen wir noch zu den Kanälen. Instagram, da habt ihr zwei Kanäle, Home und Dach, glaube ich. So ein bisschen nebeneinander her. Kann man kurz zusammenfassen, wie grenzen die sich ab? Warum leistet in Anführungsstrichen ihr euch da zwei Kanäle?
Gute Frage. Kann ich direkt eine Antwort geben. Wir haben eine unfassbare Menge an Kanälen, lokale Kanäle, und sind auch gerade dran, das in den globalen Kanal zu integrieren, um auch mehr Konsistenz zu haben. Und testen aber gerade, was das bedeutet für einen Franzosen, der jetzt auf einen englisch sprechenden Kanal geht. Wie schnell kommt er in seinen lokalen französischen Content, ohne abzuspringen, weil er völlig irritiert ist? Das testen wir gerade, aber das ist unser Ziel. Wir würden versuchen, das komplett in einen Kanal zu integrieren. Wir können das dann unseren gesamten Content plus zum Beispiel die vier Charaktere, das war ja deine Frage, die können wir auch deutlich besser platzieren. Wir können das deutlich besser aus München steuern.
Ja.
Wir haben bisher eine relativ dezentrale Struktur in vielen Aspekten, unter anderem auch im Marketing. Das werden wir ändern. Genau, falls das deine Frage beantwortet. Aber es gibt noch deutlich mehr lokale Kanäle, auch auf Pinterest und zu Facebook und so weiter. Das ist unglaublich eigentlich.
Und dann hast du Facebook schon erwähnt. Für mich hört sich eure Zielgruppe jetzt nicht oder nicht mehr nach Facebook Aficionados an. Warum, der Kanal ist auch eher so ein bisschen verwaist, habe ich den Eindruck, oder? Warum wird der nicht geschlossen? Das gibt's ja bei anderen Unternehmen, stellen Sie die Frage auch, mache ich Facebook noch weiter? Das wird dann immer so auf kleinerer Flamme noch weiter geköchelt, um vielleicht ältere Zielgruppe dann nicht ganz abzuschreiben, oder weshalb?
Also wir haben jetzt zum Beispiel in England schon immer den mit Abstand größten Kanal mit über 500.000 Followern. Der ist aber, wie du richtigerweise sagst, eher tot, wäre jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber also da passiert nicht viel. Ja, ich kann das ehrlich gesagt jetzt gerade deine Frage nicht beantworten, weil ich das nicht beurteilen kann, aber ich weiß nur in all Diskussionen, die wir führen, dass wir Facebook genauso, wie du es gesagt hast, erstmal weiterleben lassen, ohne uns die Frage zu stellen, was uns das kostet, aber vielleicht verbindet sich das auch zu deiner vorherigen Frage, was die Infrastruktur angeht. Das würde natürlich möglicherweise Sinn machen, wenn man Facebook jetzt global steuert, auch wenn es eben möglicherweise ein etwas aussterbendes Medium ist für bestimmte Zielgruppen. Dann hätte man das zumindest effizient gemanagt. Wenn man natürlich jetzt sagt, ich habe da immer noch 500 Kanäle weltweit bei Facebook von jedem Land, sogar mehrfach auch noch, dann ist die Frage tatsächlich zu stellen. Aber die kann ich leider nicht beantworten, die Frage.
Und ich nehme an, dass TikTok ist zu jung einfach für euch noch, oder?
In England sind wir dran schon. Aha. Man muss aber auch sagen, also das ist meine persönliche Erfahrung, England ist per se immer dem europäischen Kontinent voraus. Und das benutze ich bewusst das Wort immer, weil es eigentlich ein schlechtes Wort ist. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so immer. Auch was Formate angeht, da ist England einfach weit voraus. Und was auch wir haben vor 2 Jahren mal in 4 Ländern inklusive UK mal eine Kanalstudie gemacht, nach Preisen pro Lead und so weiter. Und man muss einfach sagen, dass England im Verhältnis zur Bevölkerung eine unglaubliche Aktivität bei Social Media hat, im Vergleich zu Deutschland, Frankreich und Italien in dem Fall. Also sie sind einfach anders unterwegs. Das war aber schon immer so.
Und dann noch zu den Kanälen bei so einem doch sehr starken Social Media Thema wie Food und Kochen. Spielen da Medienclippings eigentlich noch eine große Rolle bei euch? Klassische PR? Abgesehen jetzt vom Corporate, also für die Marke Neff und ihre Produkte?
Also ich persönlich habe schon immer an PR gezweifelt. Ich war mal irgendwann auf einer
Living Kitchen. Hören wir natürlich ungern.
Also, ja, ihr wollt die Wahrheit, jetzt kommt die Wahrheit.
Die Schonungslose.
Es ist nur mein Eindruck, N gleich 1. Also, da gibt es schon tausend andere Leute, die das super finden.
Ja, natürlich, natürlich.
Die Story kann ich dir gerne mal kurz erzählen.
Aber nur raus damit.
Auf der Living Kitchen, als wir die noch besucht hatten, vor vielen Jahren, und mussten dann immer alle am Abend zuvor anreisen, wegen eines Presse-Rundgangs inklusive Abendessen. Also, vielleicht habe ich auch immer neben dem Falschen gesessen. Aber aus meiner Perspektive ging es eigentlich nur darum, einem irgendwie eine Anzeige zu verkaufen. Und das fand ich irgendwie schwierig. Ich glaube, jetzt mache ich mich gerade total unbeliebt, aber das ist nun mal mein Eindruck.
Es ist ganz so einfach, würde ich den Medienbetrieb nicht zusammenfassen, aber kommt schon vor, ja.
Okay, gut. Okay, dann nehme ich das immer weg und sage, es ist nur mein Eindruck und es ging auch um Fachpresse möglicherweise, dass da laufen die Dinge vielleicht anders. Ja, also wir haben jetzt auch für die Eurocucina, die ist jetzt im April, da freuen wir uns auch schon sehr drauf, weil wir dann endlich auch mal das Produkt wirklich der großen Öffentlichkeit zeigen können. Wir haben ja keine IFA, wie Bosch und Siemens, also der Öffentlichkeit zugänglich machen. Und da haben wir auch, ich habe gesagt, da machen wir nicht mal Pressemeldungen, ich halte da nicht viel von. Also wir werden einen Livestream auf LinkedIn machen von der Messe, da erhoffen wir uns auch, einfach dieses Thema in die Welt zu bekommen, auch gerade mit den vier Charakteren. Genau, also wir fokussieren uns einfach auf Social und versuchen, das zu lernen, was man lernen muss, um es gut zu nutzen. Da ein bisschen haben wir was gelernt und da sind ganz viele Themen, die wir noch nicht gelernt haben. Ist aber so gesehen
geht's
Potenzial.
So, das ist interessant. Was haben wir von Social Media gelernt? Die Frage der Fragen. Gibt's da ein Key-Learning für dich?
Ich glaube, man muss einfach extrem selektiv Social Media als erstes mal nutzen, sich wirklich exakt überlegen, was man da erreichen will und super konsequent sein. Wie gesagt, wir hatten ja diese Studie gemacht. Wir wollen in den Kanälen wirklich nur die erreichen, die wirklich kochen, sich zur Leidenschaft genommen haben. Und uns geht's jetzt nicht um Reach, uns geht's eigentlich nur um Engagement. Wir wollen wirklich aktive Follower haben. Wir denken auch in Zukunft dran, möglicherweise auch solche sehr aktiven Follower mal für Produktdiskussionen nach München zu holen oder besser gesagt in die Fabrik zu holen, Feedback von denen zu bekommen, die mitarbeiten zu lassen an Produkten. Das sind alles Dinge, die wir uns überlegt haben. Und das ist alles, hört sich alles klein an, aber im Prinzip ist es auch klein, aber es hat einfach eine Wirkung und eine Nachhaltigkeit und eine Authentizität. Ich glaube, das ist unsere Chance als Marke Neff. Wir versuchen, uns einfach als Mittelständler darzustellen, auch wenn wir Teil eines Konzerns sind.
Nachhaltigkeit, sehr gutes Stichwort. Danke, dass du mir diese Überleitungsmöglichkeit gegeben hast. Sprechen wir klassisch Nachhaltigkeit und über Projekte von euch. Ganz anderes Thema. Ihr habt da ein bemerkenswertes Projekt gestartet in Irland. Mhm. Wo Neff an einer Farm namens Airfield Estate beteiligt ist. Warum das? Kannst du das mal erklären, das spannende Projekt?
Also wir haben, das ist im Prinzip mehr oder weniger im Zentrum von Dublin. Das ist eine, ich habe es letztes Mal leider nicht geschafft, da noch vorbeizugehen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gesehen. Und das ist im Prinzip in privater Hand, das ganze Thema. Du kannst dir das so vorstellen, du bist wirklich wie in so einem privaten Bauernhof mitten in der Stadt mit einem sehr schön ausgestatteten Gebäude, in dem auch drei Küchen von uns integriert sind, wo Kochkurse gemacht werden, auch in Richtung Nachhaltigkeit, aber nicht im Sinne von jetzt Energie sparen, sondern im Sinne von nachhaltiges Essen verwenden, Essen auch aufessen, also nicht alles wegwerfen. Also
man muss aufessen.
Ja, ich sag mal so, vielleicht muss man nicht einfach zu viel kochen, das sehen wir auch häufig. Ja, aber harte Schule ist schon, also so schlimm ist es nicht, aber es geht ja um den Bewusstsein zu schaffen, dass halt Ressourcen nicht unendlich da sind. Und dass man die auch teilweise sogar selbst anbauen kann mit Home Gardening, das ist auch ein Thema, wo man ja selbst auch letzten Endes sich versorgen könnte. Und wir machen natürlich auch relativ viele Kundenveranstaltungen da. Das ist natürlich auch für uns ein wichtiger Punkt, dass wir eine Location haben, die nicht völlig gewöhnlich ist, sondern eben auch ein außergewöhnliches Thema penetriert. Wir machen aber das Thema Nachhaltigkeit, ist jetzt nicht unser Kernthema, muss man sagen. Das ist schon ein außergewöhnliches Projekt. Und das soll im Prinzip ein Showcase sein, um das in den Ländern zu verbreiten.
Aber da kann ich als normaler Kunde schon auch hingehen oder als Tourist? Oder ist das eher so B2B-Ding?
Das ist auf keinen Fall B2B, das ist auf jeden Fall B2C. Also es ist auch nicht B, sondern es ist eigentlich nur Kochen mit Konsumenten. Also es hat jetzt gar keinen kommerziellen Aspekt. Also man versucht da nicht irgendwie Geld mitzuverdienen, sondern es geht am weitesten darum natürlich dann auch, wenn ich was verlange, kommen die Leute auch. Wenn ich das gratis mache, überlegen sie sich was anderes. Also es geht ein bisschen darum, dem Ganzen einen Wert zu geben. Und du kannst dich da ganz normal anmelden als Konsument, auch für Kochkurse auf der Webseite. Aber es hat halt diesen Touch des Ländlichen, es hat den Touch des Nachhaltigen. Es geht aber wirklich hauptsächlich um Food.
Also wenn ich in Dublin bin, oder ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, kann man durchaus beim Airfield Estate mit Anmeldung mal vorbeischauen. Offenbar. Ja, darauf wollte ich hinaus, nicht B2B. Hört sich zunächst so an, als wäre es nur für kommerzielle Kunden, ne? Sondern für jedermann.
Genau, also hauptsächlich ist das für Konsumenten und ab und zu buchen wir uns da ein mit Kunden so rum. Also das ist alles definitiv klar. Für Konsumenten.
Super, hört sich spannend an. Zum Schluss zu dir persönlich. Du arbeitest seit mehr als 20 Jahren jetzt für Bosch Siemens Haushaltsgeräte. Die haben es gehört, der Mutter, der Marke Neff. Das ist ja ein Marketingkreis in der Ewigkeit, ja, für Agenturen eigentlich kaum vorstellbar.
Oh, sag das nicht. Ich kenne auch ein paar Agenturen, die schon lange dabei sind.
Das stimmt. Das Team heute, das hier Produktionsmann, ist wahnsinnig lange dabei, muss man sagen. Ja, Shoutout an Ingmar und K1. Aber trotzdem ist halt eine Ecke, ne? Bist du so ein langfristig angelegter Typ? Bist du ein treuer Typ? Hat BSH dir immer wieder spannende Herausforderungen geboten? Jetzt wirst du wahrscheinlich ja sagen. Hast du zwischendurch mal an einen Wechsel gedacht? Warum bleibt man so lang?
Also ich muss dir leider die Antwort geben, die du schon mal weggenommen hast. Also in diesem Unternehmen war das immer möglich, andere neue Jobs anzunehmen und auch Jobs, die man jetzt nicht unbedingt 100% können musste. Also man konnte tatsächlich was dazulernen. Ist es auch immer einfacher, ins Ausland zu gehen, sich mal eine andere Perspektive zu holen. Was für mich aber jetzt, und das ist sogar eine relativ präzise Antwort auf deine Frage, wofür ich wirklich dankbar bin, sind genau drei Punkte. Oder ist das eigentlich ein Punkt in drei Ausprägungen? Erstens mal hatte ich die Chance, global zu arbeiten, regional und auch noch lokal. Und ich kann dir auch sagen, das, was mir am allerbesten gefällt, weil ich nämlich alle drei gemacht habe. Das ist, glaube ich, eine Chance, die wichtig ist, weil man eben verschiedenste Perspektiven letzten Endes bekommt. Und die lokale Perspektive ist auch eine extrem spannende, wenn man wirklich mit, das haben wir mit Philipp und Conte übrigens auch öfter mal gemacht, mal bei Kunden aufgeschlagen, mit denen mal geredet, besser zu verstehen, was passiert bei denen, was fehlt denen. Wenn, und auf der globalen Ebene bist du halt in sehr unglaublich vielen Strategie- und Portfolio-Diskussionen, völlig andere Perspektive, und regional versuchst du im Prinzip das, was global macht oder global macht, lokal zu übersetzen. Also da kann man jetzt nicht mehr machen im Marketing, glaube ich. Man könnte jetzt die Industrie wechseln. Und so gesehen fand ich das immer echt spannend, muss ich wirklich sagen. Und die NEF-Zeit fand ich insofern auch am spannendsten, weil du hast zwar viele Nachteile, wenn du in so einem Markenportfolio nicht gerade die Nummer eins bist. Du hast aber den riesen Vorteil, dass du extrem viel gestalten kannst, weil dann nicht jeder so genau hinguckt. Und ich glaube, auch meine Hypothese wäre, wir hätten mit Philipp und Conte wahrscheinlich niemals so eine gute Performance hinbekommen, wenn wir nicht die Nummer drei gewesen wären, schon immer.
Okay, er soll übrigens hier keine Philipp und Conte Verkaufsveranstaltung sein. Das möchte ich betonen.
Ich mag die echt. Also die sind
aber zwar nicht gut abgesprochen, Leute. Ja, aber gerne, gerne. Hören wir natürlich dennoch gerne, Marc. Letzte Frage. 20 Jahre bei BSH und auch über 20 Jahre Marketing. Wenn du zurückblickst auf die Zeit, welche Entwicklung hat dich am meisten überrascht? Was hast du so nicht vorausgesehen?
Also was mich wirklich immer wieder umtreibt, ist dieses CJ, Consumer Experience Thema. Das muss ich schon sagen, das finde ich alles sehr beeindruckend, wie man mit alten Konzepten immer mal wieder einen neuen Lack aufs Auto bekommt, weil das hat schon McKinsey vor 20 Jahren mit dem Funnel auf dem Schirm gehabt. Das wird hier aber dann so gehypt, als wäre das so das neue Marketing. Und ich halte das für extrem sinnvoll, aber es ist immer wieder erstaunlich, wie das Marketing sich selbst öfter mal zelebriert mit Dingen, die eigentlich schon ewig da sind.
Also alter Wein in neuen Schläuchen, immer wieder, ne?
Genau. Oder Consumer Insights, ja, wird auch immer gehypt. Data Analytics würde ich sogar noch unterschreiben, weil das ist sehr präzise, das sind wirklich präzise Daten. Aber ja, als ich glaube, die Leute, die Werber vor 25 Jahren haben am Ende wahrscheinlich fast die gleiche Leistung abgeliefert wie heute. Und heute machen wir es mit Data Analytics, Consumer Experience Journey und. Das hilft einem natürlich, die Entscheidung zu treffen. Also für all diejenigen, die nicht gerne Entscheidungen treffen, ist natürlich Daten immer sehr, sehr gut, weil die sind sachlich und objektiv. Und ich glaube, vor 25 Jahren haben die Leute einfach eher Bauchentscheidungen getroffen. Und ich glaube, die waren gar nicht so schlecht.
Okay, also Leute, hört mir auf den Bauch da draußen. Immer ein guter Rat, auch von Marc Wiefel. Vielen Dank, Marc.
Danke, Dirk. Alles Gute dir, hat Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall, mir auch. Und ich hoffe, euch da draußen auch. Und wir verbleiben bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de.